Heute geht es in unserem Podcast Filmgeschichte und Objekten um einen Film, der bei seinem Erscheinen 1988 für ziemlichen Wirbel gesorgt hat. Zu Gast ist meine Kollegin Deborah Klassen, zuständig für die Zeitschriften und das Textarchiv des DFF in der Deutschen Nationalbibliothek. Ich bin Naima Wagner, ich arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF. Ja, hallo erstmal und schön, dass du da bist.
Ja, freut mich wieder hier zu sein.
Ja, wir nehmen Ostern zum Anlass, um über den Film The Last Temptation of Christ von Martin Scorsese zu sprechen und seine Rezeption. Vielleicht sagst du zu Beginn erstmal, was du uns mitgebracht hast. Wir haben heute genau genommen nicht nur ein Objekt, sondern eigentlich sieben. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe dieses Mal mitgebracht die Schriftwechselordner, wie wir sie nennen, zu The Last Temptation of Christ. Und zwar haben wir bei uns im Archiv Protestbriefe gesammelt, die zu diesem Film eingereicht worden sind. Und das waren genug, dass bei uns im Archiv 7 Stück davon zusammengekommen sind. Und da ist die Presseberichterstattung noch nicht dabei. Das sind wirklich nur Protestbriefe, Unterschriftenlisten und Befürchtungen von Menschen, die gerne gehabt hätten, dass dieser Film so nicht gezeigt wird.
Eine beeindruckende Menge. Dann erzähl doch vielleicht mal zu Beginn, worum geht es und was hat die Kontroverse ausgelöst?
Bei The Last Temptation of Christ wird eigentlich im ersten Moment relativ klassisch das Leben Jesu Christi erzählt. Nicht so klassisch daran ist, dass es nicht sofort damit beginnt, dass er der Sohn Gottes ist. Wir beginnen damit, er ist ein einfacher Zimmermann, der Kreuze für die Römer, für die Hinrichtungen macht und dann eigentlich erst auf den Gedanken kommt, dass er der Messias sein könnte und irgendwie die Welt retten muss, das dann auch versucht. Es kommt dann auch tatsächlich, wie das die Bibel dann erzählt, zur Hinrichtung am Kreuz und da kommt dann die Abweichung, an der sich ganz offensichtlich Leute gestört haben. Nämlich ihm erscheint im Moment seines Todes ein Engel, der ihm sagt, du hast das gut gemacht, aber du bist gar nicht der Messias und Gott will überhaupt nicht, dass du stirbst und du darfst stattdessen einfach das Leben leben, das du dir immer schon gewünscht hast. Du darfst vom Kreuz runtersteigen, du darfst Maria Magdalena heiraten, du darfst Kinder haben und einfach später als alter Mann sterben. Und so kommt es dann auch, er nimmt dieses Angebot an und geht, er heiratet und am Ende, als er als alter Mann stirbt, kommen einfach seine Jünger wieder und besuchen ihn noch ein letztes Mal und machen ihm jetzt Vorwürfe, dass die Welt so ist, wie sie ist, weil er eben am Ende nicht gestorben ist, weil er hatte doch versprochen, die Welt zu retten und er hat das nicht getan. Und das ist dann der Moment, in dem er erkennt, dass dieser Engel, der ihm am Kreuz erschienen ist, gar kein Schutzengel war, sondern dass der Teufel gekommen ist, um ihn quasi von seinem Opfertod abzuhalten. Und das ist dann der Moment, in dem er sich dazu entscheidet, diese Versuchung eben nicht anzunehmen und ans Kreuz zurückkehrt und dann stirbt, so wie es die Bibel erzählt. Das heißt, das Ende ist eigentlich gar nicht so skandalös. Am Ende kommt eigentlich genau das, was man als Christ sowieso schon glaubt, der Kreuzestod kommt. Der Skandal ist eigentlich die Zweifel, die davor kommen. Das, klar, es wird ein sehr menschlicher Jesus dargestellt, der sich, wie gesagt, nicht sicher ist, der nicht immer nur nett ist, der auch ganz klare sexuelle Verlangen hat. Also ne, es gibt eine Szene im Film, wo er vorher schon bei Maria Magdalena ist, die als Prostituierte arbeitet und er auch deswegen wieder zu ihr zurück möchte. Und das hat ganz vielen Leuten nicht gefallen, weil sowas macht Gottes Sohn nicht.
Dann lass uns doch jetzt mal in die Ordner reinblättern. Du hast schon gesagt, die enthalten Protestbriefe, allerdings ganz unterschiedlicher Art. Also es gibt sowohl ähnlich aussehende Schreiben als auch handschriftlich geschriebene Briefe. Vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen blättern und auch ein bisschen vorlesen.
Genau, wir haben ganz, ganz eindeutig sehr viele Vordrucke, die alle denselben Text enthalten. Wir bitten Sie, alles Ihnen zu Gebote Stehende zu tun, um diesen Film aufzuhalten. Diese Briefe waren an die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft gerichtet. Diesen Briefen, diesen Vordrucken war dann in der Regel Unterschriftenlisten angehängt. Insgesamt sind bei der FSK fast 11.000 Unterschriften eingegangen, die gegen diesen Film protestiert haben. Wir haben aber auch eine ganze Anzahl tatsächlich eben an handgeschriebenen Briefen dazwischen. Da wird es dann ein bisschen vielfältiger. Das geht von Briefen, wo Leute ganz klar Sorge kommunizieren, was hier gerade passiert, dass die Jugend verdorben werden könnte, dass die FSK gerade Schuld über sich bringt, dass man das Deutschland nicht antun könnte, weil man gerade auf einem so guten Weg ist, so, ne, gerade nach dem, also teilweise wird auf den Zweiten Weltkrieg wirklich Bezug genommen, ne? Wir haben schon mal Schuld auf uns geladen, das darf uns nicht nochmal passieren. Dann sind aber auch tatsächlich Briefe dabei, die ganz klare Verbote fordern, die fordern, dass der Film sogar vernichtet wird, dass er nirgendwo mehr zur Aufführung kommen darf. Und richtig bedenklich wird es dann bei den Briefen, bei denen ja eigentlich schon Gewaltandrohungen mit dabei stehen. Also ich habe hier einen, wo ich mal gerade zitiere: Wenn der Film entgegen aller Proteste in der Bundesrepublik dennoch zur Aufführung kommen sollte, dann dürfen sich die Kinobesitzer nicht wundern, wenn es zu Gewaltanwendungen kommt, zu Brandstiftungen und Bombenlegungen. Denn wir Christen dulden es nicht, dass unser Herr, dem alle Ehre und Anbetung im Himmel und auf Erden gebührt, auf solche Weise geschmäht wird. Also das wird schon sehr deutlich. Das ist Gott sei Dank selten, aber es kommt vor.
Und was erhofften sich die Schreibenden von diesen Protestbriefen an die FSK? Vielleicht kannst du mal erläutern, was das für eine Institution ist, was die machen und was sie vielleicht auch nicht machen.
Die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, kennt man als normaler Kinogänger eigentlich. Und zwar für das, was sie hauptsächlich machen, die geben die Altersempfehlungen raus. Das ist dann dieses schöne, ne, FSK 0, FSK 6, FSK 12 mit der Frage, ab welchem Alter ein Film für einen Zuschauer nicht mehr bedenklich ist, und sondern einfach gesehen werden kann. Was die FSK nicht ist, ist eine Zensurbehörde. Die FSK verbietet keine Filme. Also das war der vollkommen falsche Ansprechpartner für die Frage, dass dieser Film gar nicht erst gezeigt wird. Verbote von Filmen obliegen in Deutschland Staatsanwaltschaften. Das ist strafrechtlich relevant und das ist nicht relevant und daran wird es entschieden. Aber das entscheidet nicht irgendwo ein Komitee in Wiesbaden im stillen Kämmerlein. So funktioniert das nicht.
Und wurde tatsächlich geprüft, ob das strafrechtlich relevant ist, dieser Film?
Das Ganze ging sogar so weit, dass der deutsche Filmverleih vorauseilend Staatsanwälte eingeladen hat und gesagt hat, guckt euch den Film bitte an und wenn es hier tatsächlich etwas gibt, was strafrechtlich relevant ist, können wir darüber reden. In einzelnen Bundesländern, zum Beispiel in Baden-Württemberg, haben die Justizministerien auch solche Prüfungen veranlasst. Aber der Film kam zur Aufführung. Das ist alles durch Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt. So viel muss man leider aushalten.
Mhm. Hatten die Proteste denn in irgendeiner Form Konsequenzen für den Film oder für die Aufführung des Films?
Es gab zumindest vereinzelt tatsächlich Aufführungen, die unter Polizeischutz stattgefunden haben. Es gab Proteste vor den Kinos, wo dann tatsächlich Leute mit Schildern standen, versucht haben, andere abzuhalten, ins Kino zu gehen, öffentliche Rosenkranzgebete gemacht haben, in der Hoffnung, Menschen zu bekehren. Es gab Kinos, die haben sehr ausführliche Taschenkontrollen gemacht, eben weil es Bedrohungen gab, dass man ja in irgendeiner Art und Weise Brandstiftungen vollführen könnte. In anderen Ländern ist das passiert. Auch da gab es Bedenken und es gab auch zumindest vereinzelt Kinobetreiber, die haben den Film mit Bedacht nicht ins Programm genommen, tatsächlich um kein Risiko einzugehen.
Ja, auch irgendwo verständlich.
Natürlich.
Ihr bewahrt ja auch Pressematerialien zu Filmen im Archiv auf. Wie sah denn die Reaktion der Presse und der Filmkritik auf den Film aus?
Die Filmkritik hat den Film größtenteils positiv aufgenommen. Wir haben auch Kritiken dabei, wo man so das Gefühl hat, der Kritiker ist schon ein bisschen enttäuscht eigentlich. Die haben sich aufgrund der Proteste irgendwie was anderes erhofft, haben dann einen Film bekommen, den sie scheinbar eher, naja, ganz normal fanden. Aber eigentlich hat die Presse ihn ganz positiv aufgenommen und hat sich aber auch an vielen anderen Stellen einfach sehr auf die Proteste tatsächlich konzentriert. Also der Film ist an ein paar Stellen auch ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber der große Skandal war es am Ende gar nicht.
Mhm. Und fallen dir weitere Beispiele für Filme ein, die eine ähnliche Kontroverse ausgelöst haben?
Also in dem Umfang tatsächlich erstmal nur einer. Anfang der 50er Jahre hat Die Sünderin mit Hildegard Knef ein ähnliches Medienecho ausgelöst. Auch da gab es Proteste, auch da gab es Gewaltandrohungen gegen Kinos, auch da wurden Aufführungen abgesagt und auch da stand die FSK in massiver Kritik, dass sie diesen Film zugelassen hat. Damals sogar so sehr, dass darüber diskutiert wurde, ob man die FSK nicht gleich abschaffen sollte.
Mhm. Es ist ja schon bemerkenswert, dass einem Film da auch total viel Macht zugeschrieben wird. Also, dass er in der Lage ist, den Glauben und die Moral der Menschen zu korrumpieren. Also, das ist ja schon fast wieder schmeichelhaft.
Absolut. Das geht so weit, dass es vereinzelt Briefe darin gibt, die tatsächlich davon ausgehen, dass wir gar nicht probieren müssen, den Planeten zu retten, wenn so ein Film ins Kino kommen kann, weil dann ist das sowieso alles umsonst.
Und hältst du es für denkbar? Du hast jetzt gerade als Beispiel schon den Film aus den 50ern, Die Sünderin, genannt, dass es zu einem ähnlichen Protest, zu einer ähnlichen Kontroverse jetzt heutzutage noch kommen könnte?
Ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen. Vielleicht heute weniger aus religiösen Gefühlen, aber irgendwas findet man in der Regel, worüber man sich aufregen kann. Und ich würde auch behaupten, heute würde das sogar noch viel schneller gehen. Durch Social Media sind wir einfach noch ein bisschen schneller dabei. Und auch Falschinformationen verbreiten sich natürlich viel schneller. Und dann ist auch die Frage, ob man das noch aufhalten könnte.
Also über diesen Film, The Last Temptation of Christ, muss man auf jeden Fall sagen, er kam zur Aufführung und seinem Erfolg haben die Proteste auch nicht übermäßig geschadet. Also der Regisseur wurde bei den Oscars auch für die beste Regie nominiert beispielsweise. Ja, also vielen Dank, dass du diesen interessanten Skandalfilm hier im Podcast vorgestellt hast und bis zum nächsten Mal.
Ja klar, gerne wieder.